Gottfried von Bouillon oder Friedrich Barbarossa, Rotbart. Die Wirkung, die von dem Namen Karl der Große ausging, war so gewaltig, dass die Slawen aus dem Namen Karl das Wort für König ableiteten. Im Polnischen heißt es Kroll, im Tschechischen Kral und auf Russisch Korol. Doch mit dem Tod der Herrscher verschwanden ihre Namenszusätze, die auch Beinamen genannt werden. Sie wurden anders als unsere heutigen Personennamen nicht weiter vererbt. Die Mode der Rufnamengebung führte zu jener Zeit schließlich dazu, dass der heimische Vornamenschatz erheblich ausgedünnt war. Wenige Rufnamen waren populär. Die einstige Vielfalt ging verloren, und so teilten sich viele Menschen denselben Vornamen. Auch das rasante Städtewachstum war für die Entwicklung Rufname, Beiname, Nachname von erheblicher Bedeutung. Als Städte für immer mehr Menschen attraktiv wurden, erreichte die Bevölkerung dort bald eine so hohe Dichte, dass ein einzelner Name allein einfach nicht mehr ausreichte. Dennoch mussten die Menschen ja eindeutig anzusprechen sein. So entwickelte sich der Trend, ihren Rufnamen beschreibende Zusätze beizufügen. Man begann mit verlässlicher Regelmäßigkeit den einen Langer Hans zu rufen, den anderen Altenburger Hans, einen weiteren Hans der Schmied. Auffälligerweise begann diese Entwicklung in solchen Städten, deren Bewohner im regen wirtschaftlichen Kontakt mit romanischen Orten und Ländern standen. Hier war die Namengebung bereits viel stärker vorangeschritten. Belege für Beinamen gibt es schon im Venedig des 9. Jahrhunderts. In Florenz und Verona kamen sie ein Jahrhundert später in Mode. In Städten wie Köln oder Regensburg, die zu den damaligen Drehkreuzen der Wirtschaft zählten, wurde diese Methode zuerst adaptiert. Aus diesem Grund schritt die Verbreitung der Beinamen vom Westen und Süden Deutschlands in die östlichen und nördlichen Richtungen voran. Die bis zum 12. Jahrhundert noch vereinzelt vorkommenden rein individuellen Beinamen entwickelten sich so allmählich zum wichtigsten Bestandteil der Personennamen. Auch der Adel, der die Ländereien und Privilegien seinen Nachkommen vererben wollte, war ebenso wie die reichen Patrizier in den Städten, die ihr Vermögen ihren Söhnen hinterlassen wollten, an einer Eindeutigkeit in der Namensbezeichnung interessiert. Hinter allen Vorgängen, die zur Entwicklung von Personen zu Familiennamen beitrugen, standen folglich meistens wirtschaftliche Interessen. Eine weitere logische Konsequenz war seit dem 13. Jahrhundert die Entwicklung einer Verwaltung, wie zum Beispiel der Aufbau von Stadtkanzleien in den deutschen Städten, in denen Namen registriert, entsprechende Listen geführt und verwaltet wurden. Doch Rechtssicherheit und Einheitlichkeit war damit noch lange nicht gewährleistet. Ein Grund für die heutige Mannigfaltigkeit der Namen ist, dass noch bis ins 17. Jahrhundert in Deutschland alle Namen völlig unproblematisch und ohne größeren Verwaltungsaufwand geändert werden konnten. Der feste Familienname wurde für weite Teile Deutschlands erst 1811 per Dekret Napoleons verbindlich eingeführt. Im 19. Jahrhundert verlangte der Staat nun auch von der jüdischen Bevölkerung in Deutschland einen festgeschriebenen Familiennamen. Im Rahmen einer Angleichung mit Anhängern christlicher Glaubensgemeinschaften forderte man auch sie zu einer einheitlichen Namenführung auf und gestand ihnen dabei die freie Wahl zu. Viele gaben sich bildhafte, wohlklingende Namen wie Goldblum, Rosenberg, Rubin oder Lilienthal, andere wiederum wählten Städtenamen wie Oppenheimer, Mainzer oder Vornamen wie David, Isaak. Der letzte große Schritt zum einheitlichen festgeschriebenen Namen geschah schließlich im Jahr 1874 mit der Institutionalisierung der Standesämter. Jetzt kümmerten sie sich um die Registrierung aller Familiennamen, die nun endlich nicht mehr ohne wichtigen Grund einfach geändert werden durften. Diese Geschichte der Familiennamengebung ist im Wesentlichen männerdominiert. Die Bäuerinnen, Köchinnen und Mägde des Mittelalters hatten im Allgemeinen weder einen Bei- noch einen eigenen Nachnamen, da sie aufgrund ihrer niedrigen Stellung und ihres leider geringen sozialen Ansehens in der Regel nicht offiziell am Wirtschaftsleben teilnahmen. Schon deshalb kann die heute noch immer weit verbreitete Annahme,